Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Auf der Suche nach dem Stern von Bethlehem.
Wir haben bereits ungefähr das Geburtsdatum von Jesus Christus gefunden, wie er also vor etwa 2000 Jahren gekommen ist. Und ich möchte jetzt in der Pause, damit Sie nicht hinausgehen müssen, Ihnen etwas spielen zur Entspannung. Eine Choralfantasie in E-Dur, Herr, bleibe bei uns. Lukas 13,7. Ein Gleichnis, da spricht der Herr Jesus über seinen dreijährigen Dienst in Israel. Er reiste umher und suchte gewissermaßen ein Volk, das bereit war, dem Messias zu begegnen und der Buße würdige Früchte zu bringen. Aber da lesen wir in Lukas 13,7, er sprach aber zu dem Weingärtner, siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum, und finde keine. Haue ihn ab, wozu macht er auch das Land unnütz? Sie sehen, Jesus Christus hat 3 Jahre gepredigt. Jetzt rechnen wir 29 plus 3 und da kommen wir also im Blick auf die Kreuzigung auf das Jahr 32 nach Christus. Im Jahr 32, da trat Jesus Christus an einem einzigen Tag als König Messias auf. Das war am Palmsonntag, einige Tage vor der Kreuzigung. Da ritt er auf einem Esel reitend vom Ölberg her nach Jerusalem und ging in den herrlichen Tempel damals in Jerusalem. Von der Volksmenge wurde er gefeiert als Messias-König. Man hat ihn begrüßt mit Baruch haba b'shem Adonai. Willkommen, der da kommt im Namen des Herrn. Das war der Gruß für den Messias aus Psalm 118. Warum erzähle ich von diesem Ereignis? Jetzt möchte ich nämlich das von einer ganz anderen Seite angehen, die Berechnung der Geburt Jesu. Einige von Ihnen kennen diese Prophetie aus Daniel 9 mit den Jahrwochen. Ganz kurz will ich das erklären. Daniel hat im 6. Jahrhundert vor Christus die Prophetie bekommen, dass man werde rechnen können, wann der Messias als Fürst in Israel auftreten würde. Daniel 9, Vers 25. So wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 und 62 Jahrwochen. Nicht wahr? Damals, als Daniel diese Prophetie bekam, war Jerusalem in Staub und Asche. Die Babylonier hatten ja Jerusalem verwüstet. Nun sagt dieses Wort, von dem Moment an, wo ein Wort ausgeht, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, von da an könne man rechnen, bis der Messias, der Fürst, erscheint. Und da liegen 67, will sagen 69 Jahrwochen dazwischen. Das hebräische Wort, das ich hier übersetzt habe mit Jahrwoche, heißt Shavua. Meint eben nicht eine Woche von 7 Tagen, sondern als Jahrwoche eine Woche von 7 Jahren. Ich muss erklären, die prophetischen Jahre der Bibel, die dauern 360 Tage. Das sind also lunisolare Jahre, Mond-Sonnen-Jahre. Wir haben schon gerechnet, 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen gibt 69 Jahrwochen. Jetzt rechnen wir das in Tage um. 69 mal 7 mal 360 Tage, das gibt 173.880 Tage. Im Jahr 445 vor Christus, im jüdischen Monat Nissan, März, April, gab der persische König Artaxerxes die Erlaubnis heraus, Jerusalem dürfe wieder aufgebaut werden. Und von diesem Edikt an wurde effektiv in den folgenden Jahren Jerusalem aufgebaut. Auf diese Wiederherstellung beziehen sich nämlich die ersten 7 Jahrwochen, 49 Jahre. Und dann kamen die 62 Jahrwochen darauf. Der Erlass von Artaxerxes war, wie gesagt, im Monat Nissan, März, April, 445 vor Christus. Das wird beschrieben in Nehemia 2. Der Einzug Jesu in Jerusalem, wie er beschrieben wird in Lukas 19, war also demzufolge 29 plus 3, im Jahr 32 nach Christus, und weil es eben im Passamonat war, auch Monat Nissan, März, April. Und wenn man den Abstand rechnet zwischen diesen beiden Daten, da passen die 173.880 Tage genau hinein. Es ist ja nicht angegeben, an welchem Tag hier der Erlass herausgegeben wurde. Wenn wir ausgehen von dem ersten Nissan, dann wäre das der 14. März gewesen. Wenn man das so astronomisch versucht zurückzurechnen. Mit einer möglichen Unstimmigkeit. Kleinen. Erster Nissan, 14. März. Und dann fiel der Einzug Jesu im Jahr 32 auf den 6. April. Und dazwischen liegen genau 173.880 Tage. Also da haben wir von einer ganz anderen Seite her plötzlich nochmals ein Puzzlesteinchen, das bestätigt, was wir bisher gefunden haben, dass dieses Jahr 32 effektiv, auch von anderer Seite her gesehen, völlig ins Bild passt. Und das hilft uns nun eben, 33 Jahre zurückzurechnen, und wir bekommen ein klares Bild in Bezug auf das Geburtsdatum von Jesus Christus. Wir kommen also ins Jahr 2 vor Christus hinein. Und ich werde gleich zeigen, in die zweite Jahreshälfte. Und wir werden sogar Argumente finden, um es etwa im August anzusetzen. Eben 29 minus 30 gibt erstaunlicherweise eben minus 2, wie wir gesehen haben. Oder 32 minus 33 gibt genau das Gleiche. Nun sehen Sie aber, dass unsere Zeitrechnung gar nicht so schlecht ist. Nicht wahr? Dass dieses minus 1 ist ja eigentlich das Jahr 0. Und so setzen wir die Geburt Jesu in die Monate gerade vor dem Jahr 0 an. Dann sind wir jetzt gerade in der Zeit von Weihnachten. So ungefähr sind wir genau jetzt beim Jubiläum angekommen. Wir werden das aber noch ein bisschen genauer untersuchen. Aber deutlich wird hier, das, was man immer so gesagt hat, ja, unsere Zeitrechnung, die ist halt von einem Mönchen, diesem Dionysius im Jahr 525 aufgestellt worden, und der konnte natürlich nicht so gut rechnen wie die Leute jetzt im 20. Jahrhundert, und darum ist das Ganze halt ein bisschen schief gekommen. Nein, der Mann hat offensichtlich ein ganz genaues System gehabt und ist überhaupt nicht so daneben gelegen. Ich meine, die Weihnacht setzt ja niemand an auf den letzten Tag von Dezember und dann 1. Januar. Das wäre ja, dann würde das genau genau aufgehen, die Zeitrechnung, sondern auch in unserem Kalender wird Weihnachten noch vorher angesetzt. Und wir werden gleich sehen, aber 25. Dezember stimmt offensichtlich auch nicht. Wir müssen noch ein bisschen weiter zurückgehen, aber die Zeitrechnung ist wirklich erstaunlich. Gut, also besser können wir es eigentlich gar nicht machen. Oder man hätte den Jahresbeginn ganz anders ansetzen müssen. Jetzt fällt aber noch Folgendes in die Waagschale. Es gibt viele alte Quellen, die bezeugen genau das gleiche Jahr als die Geburt Jesu. Also dieses geschichtlich zwei vor Christus, astronomisch eins vor Christus. Und zwar schon Clemens von Alexandria, er lebte ca. 150 bis 215 nach Christus, bezeugt das auch so. Julius Africanus, 160 bis 240 nach Christus. Tertullian, 160 bis 220 nach Christus, das war ein Jurist. Hippolytus, 170 bis 236. Origenes, 185 bis 254. Eusebius, der Kirchengeschichtsschreiber, 263 bis 330. Hieronymus, der Übersetzer der lateinischen Vulgata-Bibel, 345 bis 420. Und Chrysostomos, dieser großartige Prediger, 374 bis 407 nach Christus. Und das sind nicht die einzigen. Also es gibt sehr viele alte Quellen, die genau auch auf dieses Datum kommen. Nun müssen wir aber noch ein bisschen weiterarbeiten. Jetzt gehen wir zur Weihnachtsgeschichte nach Lukas. 2 Vers 1. Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Ja, jetzt müssen wir den Kaiser Augustus auch noch irgendwie da ins Bild hineinpassen. So nebenbei gesagt, wie können wir für Schweizer einen Bezug machen zu Kaiser Augustus? Ganz einfach, dass uns das ein bisschen näher kommt, wem Weihnachten sehr weit weg ist. Kaiser Augustus war ein Adoptivsohn von Julius Caesar, den Namen Octavianus. Und Julius Caesar hat mit der Schweizer Geschichte schon einiges zu tun. Sie haben doch gelernt in der Primarschule, wie die Helvetier da ihre Häuser verbrannt haben in der Schweiz. Sie wollten ausziehen an einen schöneren Ort. Das ist schwer verständlich. Aber die haben das wirklich so gewollt, in den Jahren vor Christus, und sind dann nach Frankreich hinübergegangen, und Julius Caesar war nicht einverstanden mit dem Entscheid, damals war es nicht der Bundesrat, oder? Aber mit dem Entscheid der Helvetier, und so kam es zur Schlacht bei Bibracte, wo die Helvetier demütigend geschlagen wurden und dann in die Schweiz zurückkehren mussten. Und deshalb gibt es eben die Schweizer heute. Aber das ist so der Zusammenhang mit Julius Caesar und seinem Sohn, der dann eben einen Adoptivsohn hatte, und das war Augustus. Und dieser Augustus ist nun der entscheidende Kaiser in Verbindung mit der Weihnachtsgeschichte. Also Kaiser Augustus hatte eine Verordnung herausgegeben, das ganze Römische Reich einzuschreiben. Erdkreis ist übrigens das Wort Oikumene im Griechischen. Das ist ein Begriff, der im Neuen Testament zum Teil insbesondere das Römische Reich bezeichnet. Nun, wann war diese Verordnung, wann war dieses Einschreiben? Wir wissen aus der Geschichte, dass es verschiedene Steuererhebungen gegeben hat unter Kaiser Augustus. Eine 9-8 vor Christus, eine weitere 6-7 und eine dritte 13-14 nach Christus. Sie sehen, diese Jahreszahlen passen nicht gut zu dem, was wir bisher herausgefunden haben. Nun ist es aber Folgendes. Der Ausdruck in Lukas 2 für die Einschreibung, der Ausdruck, den Lukas verwendet, ist nicht der typische Ausdruck für einen Zensus, also für eine Steuererhebung, sondern es ist das Wort Apographe, das einfach heißt eine Einschreibung. Das muss also nicht zwingend ein Steuerzensus gewesen sein. sondern eine Einschreibung. Nun finden wir aber in der Geschichte noch ein weiteres wichtiges Datum, 5. Februar 2 vor Christus. Das war das Jubiläum, 25 Jahre Kaiser Augustus. Und da wurde er mit dem Titel Pater Patriae, Vater des Vaterlandes, geehrt. Und anlässlich dieser Ehrung wollte man die Einwohner des Römischen Reiches dazu bringen, einen Treueeid gegenüber dem Kaiser abzulegen. Nun, wie soll man das kontrollieren, diesen Treueeid? Ja, das muss in Listen erfasst werden. Und insofern passt dieses Datum, also 2 vor Christus, sehr gut, dass da ab Februar, vielleicht hat man ja schon ein bisschen vorher begonnen, diese riesige Arbeit im Römischen Reich zu machen. Und so mussten offensichtlich die Leute aus allen Orten dann in ihr Heimatort gehen, um dort in Listen erfasst zu werden, dass sie Treue geloben gegenüber dem römischen Kaiser. Und das passt nun sehr gut, 2 vor Christus. Aber wir wollen die Weihnachtsgeschichte noch genauer studieren. An Weihnachten hat man ja nie so viel Zeit. Also machen wir es heute Abend. Lukas 1, Vers 5. Leider liest man das an Weihnachten kaum vor, aber da beginnt die Weihnachtsgeschichte. Es war in den Tagen Herodes, des Königs von Judäa, ein gewisser Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung Abias, und seine Frau war aus den Töchtern Aarons und ihr Name Elisabeth. Also es beginnt im Lukas-Evangelium mit dem Priester Zacharias. Der musste nach Jerusalem gehen und seine Woche hier durchführen, wo er Priesterdienst leisten musste im Tempel. Und war ausersehen, zum ersten Mal und zum letzten Mal in seinem Leben, den begehrtesten Priesterdienst zu tun, nämlich zu räuchern im Heiligtum des eigentlichen Tempelhauses. Das durfte man nur höchstens einmal im Leben tun. Das war die begehrteste Aufgabe und deshalb wurde immer gelost. Und wenn man einmal das Los bekommen hatte, dann durfte man nicht mehr. Also dieser alte Zacharias durfte jetzt, er hat das große Los bekommen. Er ging in den Tempel und es musste so sein, jetzt nicht ganz wie auf diesem Modellbild, er war ganz allein im Tempel. Da durfte nicht zugeschaut werden, wenn er da räucherte auf dem Altar. Und plötzlich sieht er neben sich, neben dem Altar, jemand stehen. Der spricht ihn an und sagt, Ani Gavriel, Sheomed Lifnei Elohim. Und er ist erschreckt, was ist das? Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und er verheißt dem Zacharias, du wirst einen Sohn bekommen. Das heißt also, Elisabeth wird einen Sohn bekommen, trotz des Alters. Und das soll eben Johannes, er soll Johannes heißen. Also die Geburt von Johannes dem Täufer, die wurde da im Heiligtum in Jerusalem verkündigt. Und dann wissen wir mehr. Der Priester ging nämlich nach dieser Woche nach Hause. Lukas 1, Vers 24. Nach diesen Tagen aber wurde Elisabeth, seine Frau, schwanger. Also er ging nach Hause und schon bald wurde die Frau schwanger. Weiter lesen wir aber in Vers 26. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth. Und nun kommt die Geburtsverkündigung in Nazareth für Maria. 6 Monate später. Da sind wir in Nazareth, in Galiläa. Da wurde diesem jungen Mädchen Maria die Geburt angekündigt. Übrigens nur so nebenbei, in Israel damals war es üblich, dass Mädchen sich verlobten mit etwa 12 und mit 14 heirateten. Und bei Jungs war es üblich, so mit 16 verloben und mit 18 heiraten. Also wenn es nach dem Üblichen gegangen ist, war Maria vielleicht etwa 12, 13 Jahre alt. Man stellt sich immer so vor, vielleicht eine junge, reife Frau von 25. Das war ein Mädchen. Und sie hat gesagt, wenn das Gott so machen will, wie das der Engel sagt, dann soll es geschehen. Sie hat das sofort geglaubt. Zacharias, der alte Priester, konnte es nicht mehr glauben. Das Mädchen hat es geglaubt. Was Gott sagt, dann muss es irgendwie auch gehen. Nun, was hilft uns das alles weiter? Sehr viel. Schauen Sie, wir haben doch gelesen in Lukas 1, dass Zacharias zur 8. Priesterabteilung gehörte. Die 8. Abteilung wird in 1. Chroniker 24, Vers 10 erwähnt. Das ist die Abteilung von Abia. Es gab im Ganzen 24 Priesterklassen. Wenn wir nun 1. Nissan, März, April, nehmen, das ist das religiöse neue Jahr, da tritt die erste Ordnung an, die erste Abteilung macht eine Woche Dienst. Das ging immer von Sabbat zu Sabbat. 2. Chroniker 23, Vers 8. Je eine Woche im Turnus. Da kam aber zwischendrin noch die Woche mit Passa. An den großen Festtagen Passa, Pfingsten und Laubhüttenfest, da mussten alle 24 Abteilungen antreten. Ja, jetzt können wir rechnen. Dann muss also Zacharias etwa 1. Nissan 3 vor Christus, das war ca. 17. März, dann muss er also angetreten sein 9 Wochen später, eben 8, die 8. Abteilung und die Passawoche haben wir dazugerechnet, ca. 12. Mai. Dann ging er nach Hause. Wir wissen natürlich nicht genau, wann Elisabeth fruchtbar war. Aber sagen wir, weil es gerade in der Folge geschehen ist, sagen wir, die Zeugung von Johannes hätte etwa am 20. Mai stattgefunden. Gut. Und im 6. Monat, da ist Maria, die Geburt angekündigt worden, die Zeugung durch den Heiligen Geist. Jetzt können wir rechnen. Und so kommen wir also auf die Zeugung des Messias vor dem 20. November muss das geschehen sein. Und dann rechnen wir 9 Monate dazu. 9 Monate und 10 Tage ist das genau. Ich habe das ja so erlebt, wie das etwa geht. 6-mal. Und so kommen wir auf circa Ende August 2 vor Christus. Und das passt dann eben auch wieder gut mit dieser Angabe von 29 Jahren und 10 Monaten. In dem Alter hat Christus begonnen zu predigen. Das passt genau nach den Angaben der Evangelien. Ende August 2 vor Christus. Und wissen Sie, was da auffällt? Ende August, am 30. August 2 vor Christus, mit astronomischer Rückrechnung, wenn wir ausgehen, eine Fehlerquelle ist möglich, aber 30. August nach Rückrechnung war das Neujahr, das Herbstneujahr im jüdischen Kalender, 1. Tischri. Und das Herbstneujahr ist jeweils das Neujahr, das zurückgeht auf die Schöpfungswoche. Also der erste Schöpfungstag in 1. Mose 1, das war ein Tischri, 1. Tischri, im Tag-Nacht-Gleiche im Oktober, im Herbst entspricht das. Und wenn, das war genau am 30. Das ist natürlich naheliegend, dass die Geburt des Messias genau auf 1. Tischri fiel. Auf den Tag der Schöpfung der Welt, da kommt der Erlöser in die Welt, um die Neuschöpfung zu bringen. Nun, ich möchte da nicht zu stark darauf insistieren, aber diese Möglichkeit können wir da noch ins Auge fassen, die sehr beeindruckend ist. Also, wir kommen etwa auf August 2 vor Christus. Astronomisch ist das August 1 vor Christus. Das heißt, wir haben Weihnachten verpasst. Die Welt ging ganz normal weiter und die meisten Menschen haben das, ohne zu realisieren, verpasst. Aber ich weiß noch, Joas, mein zweitältester Sohn, Am 30. August hat er gesagt, heute ist Weihnachten. Aber eben im Allgemeinen hat man es verpasst. Aber denken wir zurück, wie war es vor 2000 Jahren? Da haben es praktisch alle verpasst. Auch die großen Theologen, die haben es verpasst. Die haben gar nicht damit gerechnet. Die kannten zwar ihre Bibel sehr gut, aber sie haben den Erlöser verpasst. Tragisch. Aber ganz einfache Leute, das waren keine Theologen, das waren keine Akademiker, keine Gebildeten, einfache Hirten auf den Feldern von Bethlehem, die haben es nicht verpasst. Und denen hat Gott das geoffenbart. Ich möchte dazu ein Bibelwort lesen aus Matthäus 11, wo der Herr Jesus betet, Vers 25. Zu jener Zeit hob Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater, denn also war es wohlgefällig vor dir. Eigenartig. Gott sucht nicht die Starken und die Großen in erster Linie, denn oft sind die Gott besonders fern. Aber es waren einfache Hirten, die haben es nicht verpasst. Und es waren Gebildete aus dem Paterreich, die Magier. Aber das waren auch eigentlich Menschen, von denen hätte man es nicht gedacht. Das waren ja Heiden, weit weg. Aber die haben es vor den Theologen in Israel haben sie realisiert. Jetzt ist der Erlöser da. Das hat uns schon sehr viel zu sagen. Und denken wir an die Prophetie von Jesaja über den kommenden Messias, Jesaja 53. Das ist das Kapitel, das schon die alten großen Rabbiner ganz klar auf den kommenden Messias bezogen haben. Da beschreibt Jesaja in prophetischer Vergangenheitsform das Kommen des Erlösers. Ich lese ab Vers 2. Und er ist wie ein Reis vor ihm aufgeschossen. Übrigens, da gibt es ein Wortspiel. Im Hebräischen, Reis heißt Yonek. Das heißt gleichzeitig, also nicht nur ein kleiner Schössling, so eine Pflanze, sondern heißt gleichzeitig auch ein Säugling. Ja, das kommt daher. Ein kleiner Zweig, der saugt ja Wasser herauf, oder? So kann er wachsen. Und ein Säugling, der saugt Milch aus der Brust. Ja, also er ist wie ein Reis, oder wie ein Säugling, Doppelbedeutung, vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Nicht fruchtbar war die Umgebung, keine Frucht, keine Bereitschaft. Und dann heißt es weiter, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, dass wir seiner begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet. Um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Sie sehen, wie dieser Text Geburt als Säugling in Bethlehem und das Leiden am Kreuz zusammenführt. Also die heilsgeschichtlichen Ereignisse von Weihnachten und Karfreitag, die gehören zusammen, die dürfen wir nicht trennen, künstlich. Und dann auch dieses Bekenntnis nicht. Aus Jesaja 53,6. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns ein jeder auf seinen Weg. Und der Herr hat ihn treffen lassen, unser aller Ungerechtigkeit. Eben, wir sind herumgeirrt. Und die Frage stellt sich, ich meine, es ist ja nicht an sich tragisch jetzt wegen dem 2000-Jahr-Jubiläum, das die meisten verpasst haben. Gut, das ist schon schade. Ich meine, es sind wirklich 2000 Jahre. Das ist schon etwas Besonderes. Aber ich meine, die Frage ist viel tiefer. Man hätte ja dann am richtigen Datum feiern können und trotzdem keine Beziehung haben zu ihm, zu dem Herrn Jesus Christus. Und das ist die große Frage, die sich stellt heute Abend. Was bedeutet dieses Kind von Bethlehem, dieser Mann von Golgatha für mich ganz persönlich? Kann ich das wirklich Gott gegenüber heute Abend im Gebet so bekennen? Ich bin herumgeirrt in meinem Leben wie ein Schaf. Ich habe mich auf meinen eigenen Weg gewandt. Und der Herr hat ihn treffen lassen, alle meine Ungerechtigkeit. Dort am Kreuz von Golgatha. Denn der Herr Jesus ist von der Krippe zum Kreuz gegangen. Er ist geboren worden, um zu sterben. Das ist dramatisch. Geboren, um zu sterben. Und dort am Kreuz von Golgatha ist er als Stellvertreter beladen worden mit der Schuld, mit fremder Schuld. Er, der Unschuldige. Und Gott hat ihn verlassen in den 3 Stunden der Finsternis am Kreuz, wo er geschrien hat, Eli, Eli, lama, sabachthani, sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott hat ihn wirklich verlassen. Und der Herr Jesus war in den Abgründen der Gottesferne beladen mit fremder Schuld. Und Sünde ist in Gottes Augen so schlimm, dass er sich davon abwenden musste. Aber am Ende hat der Herr Jesus gesagt, es ist vollbracht. Und nun jeder Mensch, der seine persönliche Schuld wirklich brutal ehrlich vor Gott bekennt, bereut und dieses Opfer von Golgatha für sich in Anspruch nimmt, der kann sagen, ich habe das Kind von Bethlehem, den Mann von Golgatha nicht verpasst. Ich habe den gefunden, von dem das Alte Testament gesprochen hat, den Messias, den Erlöser. Und ich möchte schließen mit diesem herrlichen Wort aus Jesaja 49, wo Gott zu dem Messias sagt, der ganz enttäuscht ist, Jesaja 49, dass Israel so nicht gehört hat auf seine Stimme. 700 Jahre vor Christus geschrieben. Und Gott sagt zu Messias, ja, er spricht. Und dann spricht er, es ist zu gering, dass du mein Knecht seist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten von Israel zurückzubringen. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt, um mein Heil zu sein bis an das Ende der Erde. Das Kind von Bethlehem ist nicht nur gekommen für Israel, wo die meisten ihn damals seine Geburt verpasst haben, sondern ist gekommen ganz besonders auch für die Nichtjuden. Und darum sind diese Magier so wichtig. Das waren Menschen, die bereit waren, aus der Finsternis des Heidentums 1000 Kilometer zu gehen, um den Erlöser zu finden. Und das ist wirklich mein Wunsch, dass wenn sie den Erlöser noch nicht gefunden haben, dass sie ihn heute Abend finden. Denn Jesus Christus hat gesagt, ich komme bald. Aber er wird nicht mehr kommen als Heiland der Welt, sondern als Richter der Welt. Und dann ist es zu spät. Und darum gilt es, dass wir uns heute bereit machen, Jesus Christus zu begegnen. Dass wir nicht den Fehler wiederholen, der in der Geschichte so gravierend geschehen ist vor 2000 Jahren, wo die meisten nicht bereit waren für das Kommen des Erlösers, in Niedrigkeit. Sind wir bereit für das Kommen des Richters der Welt? Und können wir dem Richter in die Augen schauen und wissen, dieser gerechte Gott, der Sohn Gottes, der die Macht hat, jeden Menschen zu richten, das ist mein Erlöser. Diese Gewissheit wünsche ich jedem, der hier ist. Und so möchte ich noch beten zum Schluss. Herr Jesus Christus, danke, dass du in diese Welt gekommen bist vor 2000 Jahren. Und dein Kommen war so unscheinbar, Und viele haben den Stern gar nicht realisiert in der Nacht, weil sie geschlafen haben. Und du bist gekommen und hast die Erlösung am Kreuz von Golgatha vollbracht. Und danke, dass du 2000 Jahre diese Botschaft hast verkündigen lassen in der ganzen Welt. Danke für all die Menschen, die in dieser Zeit das Heil in dir, dem Erlöser, gefunden haben. Und Herr Jesus, du siehst um all die, auch heute Abend, die hier sind und diese Beziehung noch nicht haben. Hilf du, dass sie heute Abend wirklich im Gebet zu dir kommen und ihre Schuld dir bringen, abladen und dich, den Sohn Gottes, den Mann von Golgatha, wirklich in ihr Herz aufnehmen. Amen.
Sie hörten soeben von Roshi Libi den zweiten Teil des Themas Auf der Suche nach dem Stern von Bethlehem.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roshi Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roshi Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogelibi.ch. Ich buchstabiere rogerlieb.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.